Dann sind doch unsere Kinder wieder viel sicherer.
Kommt immer drauf an, in welchem Ohr das landet.
Es ist wirklich verrückt, Anja.
Alle Eltern geben doch ihr Bestes.
Drückt langsam einen Schuh.
Das ist sehr unterschiedlich.
Davon bin ich überzeugt.
Ja, vielleicht. Mal sehen.
Dann wird das ja richtig wirkungsvoll.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo. Ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format Nachgefragt reden wir mit ExpertInnen und Gästen. Dabei teilen sie ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen mit uns, insbesondere zu Finanz- und Versicherungsthemen. Das soll dich inspirieren und befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung.
Ich bin Anja Werner, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Verwendo, zusammen mit Helene im Marketingteam und nebenbei studiere ich Mediendesign.
Mein Name ist Helene Bossmann, ich bin Diplom-Betriebswirtin und habe einen Master in Wirtschaftspädagogik. Ich bin seit 12 Jahren selbstständig als Versicherungsmaklerin und davon seit 10 Jahren bei Verwendo.
Hallo Helene.
Hi Anja. Liebe Anja, ich habe uns heute mal wieder einen ganz tollen Gast mitgebracht. Und zwar schauen wir uns heute den Fonds Fight for Green an. Und da habe ich das Sales-Gesicht eingeladen, den Florian Hauptfleisch. Herzlich willkommen, lieber Florian.
Hallo.
Hi ihr beiden, grüß euch.
Wie schön, dass du da bist.
Ja, freut ganz meinerseits.
Du hast dich selbst als Sales-Gesicht bezeichnet, das fand ich sehr süß.
Ja, es ist immer schwierig, es ist irgendwie immer anders konnotiert, aber ja, ich glaube, das beschreibt es am Ende vielleicht irgendwo noch am besten. Ich bin der, der für die Begeisterung zuständig ist.
Cool. Ich finde auch oft so Berufsbezeichnungen, wie sie dann bei LinkedIn stehen, häufig schwierig, weil es irgendwie so nichts aussagt. Also das sind dann einfach so eine Aneinanderreihung von Worten, die gut klingen häufig und ich denke mir so, was heißt das jetzt?
Was genau machst du eigentlich im Unternehmen, weiß man nicht. Ne?
Nee.
Ich hatte gestern einen Technical Account Manager. Und ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Macht der Software oder Technik in der Buchhaltung? I don't know.
Vielleicht ist es aber dazu gedacht, dass du nachfragst.
Möglich.
Damit man so einen Elevator-Pitch platzieren kann.
So, aber zurück zu euch und dem wichtigen Thema. Wer seid ihr und was macht ihr?
Also erstmal lieben Dank für die Einladung. Also ich kenne dich, Helene, ja jetzt auch schon persönlich von der einen oder anderen Veranstaltung. Ich glaube, das letzte Mal persönlich haben wir uns in Bonn gesehen gehabt, beim Ökofinanz 21,
genau.
Und doch den ein oder anderen Austausch gehabt. Anja, freue ich mich jetzt, dich auch mal ein Bild zu dem Namen zu bekommen.
Ich freue mich auch.
Und ja, vielleicht zu meiner Person, zu uns, was macht eigentlich so ein Sales-Gesicht? Und ich habe auch schon die Bezeichnung bekommen, Chief Growth Officer. Ich glaube, da bin ich dann bei Helene, wo ich dann auch nichts mehr mit dem Begriff anzufangen weiß. Also im Grunde ist es so, meine Person ist, wenn ihr so wollt, das Gesicht nach außen neben dem Gesicht von Wilhelm. Wilhelm Möller ist der Fondsmanager eines nachhaltigen Aktienfonds mit dem Namen Fight for Green. Der Fight for Green ist ein sogenannter Artikel 9 Fonds, also ein Nachhaltigkeitsfonds, der ganz bewusst nachhaltige Investments tätigt. Und zwar in erster Linie in dem Bereich der CO2-Emissionsreduzierung. Das ist ein Fonds, den hat Wilhelm 2022 ins Leben gerufen. Und wir kannten uns seitdem, ja, vor allem über den Akademischen Börsenverein. Wir haben uns nämlich in der Universität Leipzig kennengelernt. Und da sind wir aufeinander aufmerksam geworden, weil wir irgendwie so beide in so einem Akademischen Börsenverein nicht so die Typen sind, die man da erwarten darf. Also er hat eine Vergangenheit gehabt, vor allem in dem Bereich Environmental. Also der ist auf die Umweltschule gegangen etc. pp. Der hat Fridays for Future in seinen Grundzügen gerade am Anfang in Leipzig mitbegleitet und mitgegründet. Und meine Person, die kommt eher aus dem Segment, wenn man jetzt ESG nimmt, weniger das E, sondern mehr das S. Also ich bin ehrenamtlich tätig gewesen in dem Fußballverein, den ich in Leipzig begleite. Darüber hinaus habe ich bei der Tafel Leipzig ehrenamtlich gearbeitet. Und so sind wir zwei so Paradiesvögel zusammengekommen, Wilhelm dann mit dem Mut, direkt dann auch einen eigenen Fonds zu gründen, nachdem er so am Markt nicht genau das gefunden hat, was er gesucht hat. Ich habe dann eher die Angsthasen-Variante gewählt, bin erst in den klassischen Finanzsektor und später dann zu ihm, zum Fight for Green.
Klingt wie eine gute Liebesgeschichte.
Auf eine gewisse Art bestimmt, oder?
Wenn man sich so gut ergänzt.
weiß ich nicht, ob das Willems unterschreiben würde. Die Ergänzung ist es definitiv, Anja. Also das kann ich definitiv sagen. Also wenn man so will, Willem hat im Grunde so einen Bahnhof geschaffen für diejenigen, die sagen, ich will zu einer Lösung hin, die für mich wirklich diese Begriffe Nachhaltigkeit und Rendite miteinander vereinbaren. Und das, was er da geschaffen hat, das steht einfach wirklich an für sich da. Und ich bin dann mehr oder weniger derjenige, der dann so die Schilder aufstellt, damit die Leute dann auch zu diesem Bahnhof gelangen. Er ist wirklich das Brain hinter dem Ganzen und ich überlege halt wirklich, wie man bestimmte Themen, gerade im Nachhaltigkeitssektor, der nun jetzt wirklich kein Trendthema mehr darstellt, wie man das attraktiver gestalten kann. Und zwar nicht nur vielleicht für uns drei, die wir irgendwie nachhaltige Überzeugungstäter sind, sondern vor allem auch für diejenigen da draußen, die sagen, na, 2021 war das vielleicht en vogue. Jetzt fragt das da draußen noch keiner mehr nach. Aber oftmals ist es eben so, und den Leuten das schmackhafter zu machen, oder zumindest, was heißt schmackhafter, den Leuten eine Idee zu erklären, aber denen auch eine Idee davon zu geben, worin liegt denn ganz konkret für dich auch ein Mehrwert darin, sowas selbst ins Portfolio sich vielleicht zu legen oder eben auch bei den Kundinnen und Kunden anzusprechen.
Ja, cool. Das hatten wir jetzt ja schon in mehreren Gesprächen auch, dass das Thema Nachhaltigkeit gerade irgendwie nicht mehr en vogue ist, wie du sagst. Und ja, auch vielfach so ideologisch besetzt leider. Also in diesem Kulturkampf, finde ich, von dem man wirklich einfach im politischen Umfeld sprechen darf, finde ich, ist alles, was irgendwie grün ist oder nachhaltig, ist immer gleich ideologisch besetzt. Und da geht es um Verbotskulturen. Und das macht ja was mit den Menschen da draußen. Also wenn es jetzt nicht gerade grüne Überzeugungstäter sind. Und ich bezeichne mich gerne und stolz als linksgrün versifft. Ja, ich finde das ein Kompliment.
Linksgrün versiffter Gutmensch. Finde ich auch völlig in Ordnung.
Da muss ich auch mal reingrätschen. Also mir geht's da wie euch. Also linksgrün versifft kann ich spaßeshalber sagen. Ich muss aber auch sagen, wie verrückt, dass wir jetzt in einer Welt leben, wo der Begriff Gutmensch...
Gutmensch, was Schlechtes, also wo manche Menschen den als Schlechtes einordnen. Ich versuche das zu propagieren, dass Gutmensch zwei gute Dinge im Wort enthält. Warum, also ich, was bin ich sonst, eine schlechte Bestie oder was ist das
Schlechtmensch? Ja, das finde ich total spannend. Es gibt einen tollen Podcast von Maja Göpel, die ich sehr schätze, die eigentlich finde ich viel zu wenig veröffentlicht. Die hat jetzt einen Podcast mit Mission Wertvoll, heißt Neudenken, kann ich sehr empfehlen. Da hat sie das mit ganz tollen Gesprächspartnern auch einmal so, was ist die Alternative zum Gutmensch, der Schlechtmensch? Das ist dann jetzt was, das wir anstreben oder was?
Das ist der Trend, da wollen wir hin.
Nicht. Noch mehr Egoismus und Egozentrismus und ja, eine gute Idee.
Wobei, das sind wir wieder vielleicht bei der Denke, die ich im Vertrieb automatisch immer habe oder haben muss vielleicht, wenn ich das einigermaßen gut machen möchte. Und das ist natürlich irgendwo mein Anspruch. Ich habe auch die Hoffnung, dass ich das einigermaßen hinbekomme ab und zu. Woher kommt der Begriff? Und ich glaube, dieser Gutmensch als Begriff ist ja von Leuten auch in die Welt gesetzt worden, aber auch mit Leben vor allem gefüllt worden, die eigentlich einen besser Mensch meinen. Also ein Mensch, der sich auf so einer moralischen Ebene höher stellt und damit aber auch mich ein Stück weit, ob er es bewusst macht oder implizit, sei jetzt mal dahingestellt, aber mich auch ein Stück weit degradiert. So nach dem Motto, er hätte gelebt, gehandelt, gedacht nach einer höheren Moral. Und ihn bezeichne ich als einen Gutmenschen, weil er mich als einen schlechter Menschen darstellt. Und genau das aufzubrechen, ich glaube, darum geht's. Und ein Beispiel dafür, wo ich glaube, wo das gut gelungen ist, keine Ahnung, vielleicht könnten diese Aussagen jetzt auch schlecht altern. Vor relativ genau heute 2 Wochen bin ich nicht in Hamburg gewesen, wo wir jetzt diesen Podcast führen, sondern in Mannheim zum Fondkongress. Und da hat sich tatsächlich ich bin mir gar nicht sicher, ob es am Mittwoch oder am Donnerstag war, hat sich ein Robert Habeck einem Klientel gestellt, was auf so einer Messe natürlich vertreten ist, das in erster Linie den klassischen, ich sage jetzt mal CDU, FDP und vielleicht auch noch ein Stück weit Rechtswähler darstellt. Das war nicht seine Homebase. Das war kein Heimspiel für den, ganz im Gegenteil. Und trotzdem hat er sich dort einem Gespräch gestellt, von dem ich im Nachgang behaupten würde, Respekt. Weil er dort eben dorthin gegangen ist, wo es weh tut. Und er denjenigen gezeigt hat, ohne eben moralisch zu werden, ohne nachzutreten, weil vielleicht bestimmte politische Parteien aktuell das umsetzen, was sie zuvor von ihm noch schlecht geredet haben. Ihm gelingt es, ein Narrativ den Leuten wieder in den Kopf zu setzen, dass die Grünen nicht eine zwingende Verbotspartei wären oder dergleichen, oder das, wofür mitunter auch Menschen, die grüne Gedanken haben, stehen, dass die nicht verbieten wollen per se, sondern der hat an einen urkonservativen Gedanken appelliert, dass es mitunter auch gilt, Bewährtes zu bewahren. Aber um dieses Bewährte zu bewahren, und damit meine ich ehrlicherweise nicht nur unser gesellschaftliches Konzept, sondern auch und vor allem unsere Welt, unsere Umwelt, dieser Einklang, mit dem wir in der Natur leben, um das zu bewahren, müssen wir ab und zu neue Dinge wagen. Und neue Dinge wagen bedeutet eben, dass man Dinge überdenkt, die vielleicht in vielen Jahren und Jahrzehnten, anderen Legislaturperioden weniger überdacht wurden, sondern eher verwaltet wurden.
Ja, ist auf jeden Fall auch mutig von ihm.
Das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt. Naja, ich meine, der Begriff konservativ kommt von conservare, bewahren. Also darum geht's. Und eben bewahren heißt nicht den Status quo bewahren, sondern das, wofür der Status quo steht. Also für eine...
Den Wert dahinter, ne?
Ja, aber auch einfach für eine stabile Wirtschaft. So, und nicht für alles, alle Wirtschafts- oder alle Wirtschaftsmodelle müssen genauso weitergehen, sondern genau, was will ich eigentlich bewahren, dass es allen am Ende gut geht. Und das funktioniert vielleicht nicht, wenn ich die Schere zwischen Reich und Arm weiter auseinanderklaffen lasse, weil dann geht es eben nicht allen gut.
Was ja die eine Befürchtung ist, eines Klientels, was den nachhaltigen Gedanken eher kritisch gegenübersteht. Eine andere Befürchtung ist aber natürlich auch dieses, was ihr erzählt, das mag in eurem Elfenbeinturm irgendwie lustig und interessant klingen, aber gleichzeitig, das hat mit der Wirtschaft da draußen doch nichts zu tun. Und vielleicht schließt das auch ein Stück weit schön diesen Gedanken eigentlich hin zum Fight for Green, weil die Überlegung damals in dem Fonds war, okay, wir müssen etwas tun. Die Lösung, die wir aber da draußen finden, und ich nenne jetzt bewusst keine Wettbewerber, aber diejenigen, die 2021 zum Mannheimer Fondskongress mit sehr grünen Ständen aufwarteten und im Nachgang das so völlig egal war. Und die ehrlicherweise jetzt erzählen, Rüstung ist übrigens Artikel 8 und nachhaltig. Solche Marktplayer hatten sich damals als sehr nachhaltig eben dargestellt, weil sie geglaubt hatten, dass es im Trend ist. Das hat aber mitunter unser Eins denen gar nicht abgenommen. Und diejenigen, die es denen abgenommen haben, wollten vor allem damals die Rendite haben. Jetzt ist es so, dass diese Marktplayer verschwunden sind. Die Notwendigkeit aber für das Thema gibt es weiterhin. Und viele Leute sagen dann aber halt, Mensch, was interessieren mich denn irgendwelche coolen, in der Garage gegründeten, vielleicht auch linksgrün versifften Startups, die aber Jahre und Jahrzehnte davon entfernt sind, wirklich auch positive Cashflows zu erwirtschaften, wo ein Break-Even-Point zumindest in der Kurzfrist zu sehen ist, dass der überschritten wird. Wirklich in den Köpfen der Leuten bedeuten die Begriffe Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit, das ist eine Diskrepanz. Und diese Diskrepanz wollten wir auflösen. Einfach um den Leuten zu verstehen zu geben, pass auf, es muss nicht der linksgrün versiffte Startup irgendwie in der Garage sein, in das du investieren kannst. Artikel 9. Nachhaltiges Investment kann auch mehr bedeuten. Und zwar in der Gestalt, als dass du in die großen Blue Chips, also die großen Aktienunternehmen investierst. Und diese Aktienunternehmen es sind, die tatsächlich es sich nicht nur auf die Fahne schreiben, nachhaltiger zu werden, sondern auch und vor allem es umsetzen. Umsetzen so, dass ich es auch nachvalidieren kann. Umsetzen in der Gestalt, als dass sie sukzessive Jahr für Jahr ihre CO2-Emissionen reduzieren, im besten Falle wirklich auch um einen ganz klar nachzuweisenden Prozentsatz. Und dabei aber trotzdem, und das ist eben die zweite Seite der Medaille, nicht die Profitabilität aus den Augen verlieren. Und das ist natürlich, ich sage jetzt mal, eine Gratwanderung. Es ist schwierig, diese beiden Sachen miteinander zu vereinbaren, aber es ist nicht unmöglich. Also schränkt es dein Anlageuniversum ein auf alle Fälle, ist es aber ein gangbarer Weg, definitiv, und ich glaube, das macht es am Ende auch da draußen gesellschaftstauglich.
Ja, eben weil ihr ja auf das Thema Klimaschutz und CO2-Reduktion setzt. Und da machen natürlich die Blue Chips, also die großen Unternehmen, total Sinn. Weil wenn hier unser 5-Personen-Unternehmen CO2 reduziert, dann ist das total schön für unsere Website. Dann macht das die Welt da draußen aber nicht besser. Aber wenn jetzt Bayer auf die Idee kommt, wirklich nachhaltig CO2 zu reduzieren, dann hat das halt einfach einen großen Impact. Und ist halt auch nochmal eine Form von Nachhaltigkeit, die jetzt nicht unbedingt ideologisch verbraucht ist, sondern die wirklich ganz messbare Auswirkungen hat. Und wenn wir jetzt nicht von Wissenschaftsleugnern ausgehen, dass es die Erderwärmung nicht gibt, sondern von Menschen, die sagen, ja, das 1,5 oder 2 Grad Ziel, zu dem wir es jetzt aufweichen, ist real und muss gehalten werden, dann muss man eben genau da ansetzen. Und dann ist es auch Blue Chip, der vielleicht Rüstung macht, der aber auch CO2 produziert. Also welchen Fokus setze ich denn eigentlich? Wo setze ich an? Und da finde ich den CO2-Fokus einen total spannenden. Wie seid ihr darauf gekommen, genau da den Fokus zu legen?
Es waren ja jetzt gerade 2 Gedanken. Ich würde jetzt kurz den ersten Gedanken nochmal aufnehmen, weil ich den ganz wichtig finde, Helene. Denn dieser Punkt, dass du sagst, ja, wir setzen mal den Großen an, muss ja nicht bedeuten, alles andere, was ich persönlich privat tue, ist egal. Ich glaube nur, es ist ganz wichtig, dass wir nicht immer nur auf diesen einzelnen Bürger das abstellen und sagen, du musst, du sollst, du kannst doch, sondern auch mal die Großen mit in die Verantwortung nehmen. Aber das bedeutet doch nicht, dass du moralische Grundsätze jetzt über den Haufen wirfst, die du dir vielleicht selbst gegeben hast. Also vielleicht werde ich ihn noch ein paar Mal nennen. Ich bin ein ganz großer Freund von diesem Rutger Bredmann, der ein niederländischer Autor ist, der immer wieder auch Bücher schreibt, wie zum Beispiel das vor ein paar Jahren herausgekommene Moral Ambition. Du hast im besten Falle für dich einen moralischen Wertekompass. Aber bitte doch auch dieses Ambitionierte in dir drin, dass du nicht nur nach diesem Credo lebst, sondern es auch vorlebst und auch einen Unterschied machst. Und da sind wir jetzt vielleicht auch eben bei diesem Fight for Green, wo wir den Unterschied machen wollen. Und es ist halt schwierig in dieser Welt, wo Nachhaltigkeit alles und nichts bedeutet. Wo 2021 Investments grün waren, die 2015 noch unter gar nicht diesem Aspekt verkauft wurden. In dieser Welt den Leuten zu versuchen, ein Gerüst zu geben, das bedeutet für uns Nachhaltigkeit, haben wir halt als ganz, ganz wichtig empfunden. Und das Messen von CO2-Emissionen ist halt eines der wenigen Möglichkeiten zu sagen, okay, das ist ganz klar mit Zahlen, Daten, Fakten belegt. Ob ein Unternehmen und hinsichtlich Scope 1 oder Scope 2 oder Scope 3 sogar ihre Emissionen reduzieren kann. Wenn es jetzt aber andere Faktoren gibt, die mir auch wichtig sind, dann muss auch wichtigerweise dazu gesagt sein, wir reden von einem sogenannten Artikel 9 Fonds. Das heißt, unser Fokus ist ein ganz klares Thema und das ist auch messbar. Das sind die Reduktion der CO2-Emissionen. Andere Ziele darf ich aber nicht dabei verletzen. Ich kann beispielsweise, das ist genauso in dem Fonds passiert auch schon, nicht auf Menschenrechte pfeifen und großer Fan von Kinderarbeit sein, solange das Unternehmen nur die CO2-Emissionen reduziert.
Sehr gut.
So funktioniert der schon nicht. Also du musst schon sagen, okay, das ist unser Wertegerüst. Es gilt, do not significant harm, also verletze nicht wesentlich eines der anderen Ziele, aber habe dieses eine Ziel im Blick. Und da arbeiten wir eben mit der sogenannten Science-Based Target-Initiative zusammen, die dieses Ziel der CO2-Emissionsreduzierung ganz klar eben trackt mit den jeweiligen Unternehmen, die auch eben validiert und zertifiziert. Und also das ist ein Zusammenschluss verschiedener Nichtregierungsorganisationen, zum Beispiel des WWF. Und die tracken ja genau diese Daten. Die ziehen sich das mitunter aus den Jahresberichten etc. pp. Und das hilft natürlich enorm, einem Gefühl, wir tun etwas für die Nachhaltigkeit, auch Zahlen zu hinterlegen, auf die wir uns berufen können.
Jetzt sind da ganz viele Fragen drin. Zum einen würde ich dich bitten, die Begriffe Scope 1, 2 und 3 einmal zu erklären. Ich würde wetten, dass unsere HörerInnen da nicht so viel mit anfangen können.
Ich versuche es so simpel wie möglich zu machen und entschuldigt mir, ich muss es jetzt kurz einmal nennen, weil das der Hintergrund des Fonds ist, aber das muss wirklich keiner irgendwie sich aus der Grundschulzeit noch gemerkt haben. Scope 1, 2 und 3 sind verschiedene Dimensionen, in denen wir CO2 einem Unternehmen zuordnen können. Mal ganz plump gesagt. Habe ich beispielsweise eine, ich sage jetzt mal Wertschöpfungskette, eine Produktherstellung in meinem Unternehmen. Ich stelle Schrauben her. Dann ist das Herstellen dieser Schrauben der sogenannte direkte Emissionskreis, sogenannt Scope 1. Das kann ganz direkt meinem Unternehmen zugeordnet werden. Die Schrauben müssen aber natürlich irgendwie auch ein Stück weit zu meinen ganzen Lieferanten. Und die Lieferanten schicken das an die ganzen Verkaufsstationen in den Baumärkten etc. pp., die überall in Deutschland beispielsweise verteilt sind. Und der Fuhrpark, der entsprechend diese Schrauben von A nach B bringen muss, der ist der indirekte Emissionskreis. Das sind die sogenannten Scope-2-Emissionen. Und wenn ich jetzt sogar noch ein Fass aufmache und sage, naja gut, okay, aber dann sind die Schrauben ja erst dort. Du musst ja auch betrachten ein Stück weit, was passiert denn eigentlich, mit dem Kunden, der muss ja auch erstmal zu dem Baumarkt kommen. Die sind oft am Stadtrand. Das kann er vielleicht mit Öffentlichen machen. Mancher macht das aber vielleicht auch mit dem Auto. Müssen wir nicht auch die Emissionen des Autos mit betrachten? Müssen wir vielleicht sogar doch die Emissionen der Vorlieferanten für die Rohmaterialien, die er braucht, um die Schrauben herzustellen, betrachten? Und all das, also das zum Beispiel mit dem Kunden, als auch eben das Ganze mit den Vorlieferanten, das fällt in den Bereich sogenannter Scope 3 Emissionsquellen. Also das sind nochmal weitere. Und bei dem Fokus des Fight for Green muss ganz klar gesagt werden, dass wir auf Scope 1 und Scope 2 setzen. Wir tun das nicht, weil wir ansonsten nicht die coolen Unternehmen bei uns in den Fonds kriegen, die wirklich profitabel sind, sondern schlicht und ergreifend deswegen, weil es für die Unternehmen natürlich auch einen Arbeitsaufwand darstellt. Also wir reden von Blue-Chip-Unternehmen, die sind schon relativ groß. Die erheben erst einmal grundsätzlich viele Daten, aber ich glaube, dass auch ein Verständnis vielleicht hervorgebracht, dass wenn ich jetzt auch noch meine Kunden hier mit einbeziehe und hier auch noch meine Vorlieferanten mit einbeziehe, das waren ja nur Beispiele, wenn ich das wirklich durchdenke, dann ist das ein derartiges Sammelsurium an Daten, dass es wahrscheinlich dazu führt, dass die Leute eher sagen, die Unternehmen eher sagen, aber weißt du was, dann erhebe ich wieder gar keine Daten, als dass ich in Schönheit sterbe und mit derartigem Perfektionismus das mache, wie ihr es von mir fordert.
Ja, da ist was dran.
Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da einfach auch als die Vertreter von so auch enkeltauglichen Investments, dass wir als Vertreter von solchen Geschichten lernen, nicht in Schönheit zu sterben. Mir hat mal jemand in der Bank gesagt, Perfektionismus ist unprofessionell. Mhm. Ich kam damals vom Lehrstuhl für Versicherungswissenschaft. Ich war sehr perfektionistisch angehaucht bei vielen Dingen. Und dann wurde mir das gesagt und ich habe es nicht verstanden. Und da ist aber ganz, ganz viel Wahres dran. Denn in dem Moment, wo ich eine Pareto-optimale Lösung versuche zu finden, eine pragmatische Lösung zu finden, nehme ich oft mehr mit, als wenn ich in 100% adressiere. Mein Vater wird in diesem Leben kein Veganer mehr werden. Wird er nicht mehr. Wenn er aber allen Ernstes, wie letztes Wochenende geschehen, sich nicht mehr zwei Rouladen auf den Teller legt, sondern sagt, Mensch, ich kann mir doch mit meiner Mutti eine Roulade teilen und dann kriegt jeder eine halbe.
Super, ne? Guter Anfang, ja. Die richtige Richtung, die ist das Wichtige.
Ich finde, es gibt, glaube ich, von Fridays for Future auch so Aufkleber, wo dann steht, wir brauchen nicht einen Menschen, der alles perfekt macht, sondern wir brauchen 1 Million, die es unperfekt machen. Und ich finde, das ist immer so ein guter Punkt, um anzusetzen. Also eben, wie du es vorhin auch gesagt hast, wo fange ich eigentlich in meinem täglichen an? Also sind es die Putzmittel, sind es, dass ich auf Fliegen verzichte, dass ich keine Plastiktüten mehr mache? Ich finde, es kann jeder anfangen. So, wir müssen nicht glauben, das perfekt machen zu müssen und ich muss jetzt mein komplettes Leben umstellen, sondern wo sind denn die Punkte, wo ich bereit bin, mein Leben umzustellen, wo es halt ein bisschen weh tut oder wo es vielleicht auch gar nicht weh tut, das wäre noch am einfachsten, oder wo ich aber bereit bin, auch einen gewissen Schmerz zu gehen und an anderen Punkten sage ich so, nee, das ist es für mich nicht. Und da dann auch gegenseitig nicht die moralische Keule rausholen. Ich finde, das können wir immer ganz gut. Das sehe ich im Thema Feminismus, aber auch im Thema Nachhaltigkeit. Anstatt gegen das da draußen zu kämpfen oder für das zu stehen, sondern sich dann innerhalb der Bubble gegenseitig auf die Mütze zu geben, weil es der eine in dem Bereich das nicht berücksichtigt und dabei der andere und der fliegt, aber der hat ein E-Auto. So, anstatt zu sagen, ey, ist doch super, was wir alles schon tun. Lass doch mit den Menschen sprechen, die all das nicht tun, die wir irgendwie abgehangen haben, die nämlich von guten Menschen sprechen. Weil ich glaube, dass es ganz oft das Gefühl ist, abgehangen zu sein, dass da jemand sich über einen anderen erhebt. Aber eher, weil man selbst vielfach auch das Gefühl hat, dass der das tut. Der andere hat das vielleicht gar nicht im Sinn. Aber ich, indem ich nichts tue, fühle mich schon abgehangen und hänge mich dann dadurch ab. So eine sich selbst erfüllende Prophezeiung.
Kommt immer drauf an, in welchem Ohr das landet, ne? Wenn man einfach nur erzählt, dann kann das einmal sein, oh Gott, was der mir erzählt, der ist wieder viel besser als ich. Und einmal kann es einfach nur sein, ich erzähl's dir als Leuchtturm, dass du vielleicht drüber nachdenkst, das auch mitzunehmen oder was du mitnehmen kannst. Einfach nur als Freund zu einem Freund. Es gibt verschiedene Ohren, in die man das kriegen kann.
Das ist richtig. Es gibt aber, und es gibt gleichzeitig auch verschiedene Arten und Weisen, wie ich Dinge sagen kann.
Auch das, ja.
Weil am Ende Ich weiß jetzt gar nicht, ich kenne ja halt euer Klientel gar nicht, wer euch tatsächlich in erster Linie zuhört. Das ist vielleicht auch gar nicht schlimm, weil ich will ja nicht mich noch einer bestimmten Zielgruppe anpassen. Ich freue mich über diejenigen, die vielleicht kritisch sind und nach zweimal der Nennung von Fridays for Future immer noch zuhören. Und ich freue mich vielleicht auch über die, die sagen, Mensch, der Hauptfleisch mit seinen Ideen, der Florian mit seinen Ideen, das ist ja überhaupt nicht nachhaltig, dass die trotzdem mal weiterhin zuhören, weil sie das Thema interessiert. Was wir ja gerade beschreiben, ist ja genau das, dass du einfach... Die Menschen wissen doch, behaupte ich jetzt einfach, die wissen doch, dass bestimmte Dinge nicht in Ordnung sind. Das wissen die. Es geht denen doch aber einfach nur darum, die haben doch auch ein Ehrgefühl. Die wollen doch ihr Gesicht wahren. Und eine gesichtswahrende Lösung ist doch nicht, wenn ich meiner Oma sage, Mörderin. Wie kannst du
Tiere.
Nur...
Tiere hast du wieder, du hast Tiere getötet, ja. Ja, ja.
So, Tiere. Meine Oma ist 46 geboren. Die wird in diesem Leben nicht mehr Vegetarierin oder Veganerin. Und für die ist es einfach ein toller Moment, wenn die im Supermarkt das Kilo Hühnchen für 2,50 Euro sieht. Das ist für die grandios. Wir können uns sowas jetzt leisten. Wo ich sage, Oma, ich weiß, in der DDR, das war was anderes, aber du holst ja gerade hier schlechteres Antibiotika. Sei dahingestellt. Aber das ist nicht gesichtswahrend, weil sie natürlich das Gefühl hat, sie tut was Schlechtes. Wir versuchen uns in den anderen hineinzuversetzen und den davon zu begeistern, dass man auch anders an die Dinge rangehen kann. Dieses antizyklisch auch zu argumentieren, das kann den anderen auch mal aus der Reserve locken. Und wenn er das Gefühl hat, eigentlich passt es auch zu seiner eigenen Lebensstory. Und eigentlich muss er sich jetzt A, nicht selbst widersprechen und B, er fühlt sich nicht vorgeführt. Ich glaube, wenn wir das in den nächsten Jahren beherzigen,
dann wird es leichter.
Das Thema wird aus dieser Nische rauskommen.
Das gilt ja für die Politik genauso. Dass wir
eigentlich gilt das allgemein im Umgang.
Ja, also dass wir wie in Amerika uns eigentlich immer weiter radikalisieren, indem das, was ich denke, ist richtig und du bist falsch. Ich hatte das, glaube ich, schon mal in einem Podcast gesagt. Es gibt Studien darüber, was Republikaner und Demokraten über den jeweils anderen denken. Und die glauben ja wirklich, dass die anderen kleine Kinder opfern und Tiere essen. Und in der Studie hat man festgestellt, dass die auch glauben, dass die anderen einen viel mehr hassen, als sie die anderen hassen. Also die Republikaner glauben, dass die Demokraten die Republikaner abgrundtief hassen, aber die Republikaner hassen die Demokraten gar nicht so sehr. Also man nimmt vom anderen was viel Schlimmeres an, als man selbst dem anderen gegenüber annimmt. Und ich finde, das ist doch schon bezeichnend. Also wenn ich immer glaube, das Gegenüber will mir viel mehr Böses als ich ihm. Und auch, das hast du ein Stück weit gesagt, und ich finde, das ist so schön, das habe ich mittlerweile in vielen Podcasts und auch Publikationen gelesen. Das ist doch eigentlich das verbindende Moment ist, auf das wir uns fokussieren sollten. Also worin sind wir uns denn alle einig? Wir sollten uns doch alle einig sein, dass wir eine enkeltaugliche Welt haben wollen. Dass wir unseren Kindern eine Welt hinterlassen möchten. Hatte ich letztens eine Diskussion mit einem begeisterten Autofahrer, der sagt, hier der V8 und so, der muss es für mich sein. Und in der Stadt sind Parkplätze für mich total wichtig. Und hier, ich fahre nur noch dahin, wo es auch Parkhäuser gibt, weil öffentlicher Nahverkehr geht gar nicht. Und das finde ich schwer, da ranzukommen, und habe gefragt, wie ist es denn mit Enkeln und Kindern? So, also wie sicher kommen denn deine Enkelkinder zur Schule? Und da ja ganz schlimm die Elterntaxis, wie sehen die denn aus? Und so diese kognitive Dissonanz, also so dieses, das, was mich betrifft oder so, das, was ich mache, ist richtig und was die anderen machen, ist falsch. Aber uns einfach auch ein Stück weit als Gemeinschaft zu sehen und zu sagen, na klar, wenn alle ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren, dann muss ich das natürlich auch, damit meine Kinder sicher sind. Oder da auch auszusteigen und zu sagen, hey, wenn wir das alle nicht mehr machen, lass doch mal darauf verständigen, das alle nicht mehr zu tun, dann sind doch unsere Kinder wieder viel sicherer. Und dahin zu kommen, also Gemeinsamkeiten fokussieren, die wir eigentlich haben, auf das Bewahren. Und dann sind wir, glaube ich, gar nicht... Egal, wo wir uns jetzt parteipolitisch verankern, dann sind wir gar nicht so weit weg von den Konservativen.
Und selbst wenn wir das sind und wenn wir das wären, ich stelle jetzt mal die provokative Frage vielleicht auch, wäre das so schlimm erst einmal als Gesprächsansatz? Denn wenn ich danach ein Gespräch führe, und ich sage jetzt bewusst Gespräch, ne? Ich rede den anderen zu, er hat bitte zuzuhören oder dergleichen. Wichtig ist doch eigentlich, selbst wenn wir diametral an anderen Punkten sind, das Gespräch zu führen. Und zwar nicht des Gesprächs wegen. Man kann immer noch unterschiedlicher Meinung danach sein. Aber was wir in Amerika aktuell betrachten, ist ja eine Polarisierung, die immer mehr zunimmt. Der andere ist mein Todfeind. Ich gönne ihm den Dreck nicht unter den Fingernägeln. Warum? Weil er nicht mal mir das gönnt. Also genau das, was du gerade beschrieben hast, Helene, das schaukelt sich hoch. Ich würde auch sagen, dass es dafür gute Gründe gibt, die auch gerade in den medialen Bereich zu finden sind, dass da gegen Seiten ausgespielt werden auch. Worum es mir aber geht, ist, vielleicht ist es so ein Stück weit jetzt auch wieder meine ostdeutsche Leipziger Prägung. Leipzig ist eine per se eher linkere Stadt. In einem Bundesland, das muss ich jetzt, glaube ich, keinem erzählen, das in Wahlergebnissen eher im blauen Bereich punktet. Oder im schwarzen Bereich, wenn wir Glück haben. Der Punkt ist, das sind alles Menschen, die Gründe haben dafür, wie sie denken. Und sich mal wirklich hinzusetzen und zu sagen, pass mal auf, du bist nicht blöd. Du hast Gründe, warum du so denkst, wie du denkst. Und diese Gründe, die diffusen auf Gefühlen oder auf Emotionen. Und auch die kommen irgendwo her. Und ich nehme das ernst. Also du bist nicht blöd. Also erzähl mir mal, woher du kommst. Weil ich will dich mal wirklich verstehen in deinem Punkt. Ich will das wirklich verstehen. Vielleicht unterliege ich auch einem Trugschluss. Ich meine, jeder Mensch glaubt, er hat die richtige Meinung. Er liegt richtig. Wenn wir das alle denken, haben wir Glück, wenn wir 50% ein bisschen mehr vielleicht richtig liegen in den Fällen. Und das muss ich meinem Gegenüber auch unterstellen, dass er das auch ja denkt. Ich habe immer recht. Ja gut, okay, dann wird es irgendwo vielleicht in der Mitte sein. Oder wir liegen in jedem zweiten Fall ungefähr falsch, statistisch gesehen. Und du musst diese Gespräche führen. Und jetzt komme ich vielleicht nochmal kurz zurück auf Leipzig. Leipzig ist eben, wie gesagt, eine tendenziell eher linkere Stadt in einem sehr konservativen Bundesland. Und trotzdem wird auch dort das Umland immer konservativer, um es jetzt mal diplomatisch auszudrücken. Du wirst nicht drum herum kommen, wenn du bestimmte Sachen in diesem Land kitten möchtest. Und da ist die Geldanlage, das ist ja nur eine Entwicklung dann daraus. Du wirst nicht drum herum kommen, das Gespräch mit anderen zu suchen. Abends in der Kneipe, eher als bei Social Media. Und du kannst auch diese Gespräche führen, weil ich glaube auch, der Gegenüber ist dafür offen. Du musst es nur zulassen. Und vielleicht ist das jetzt zu politisch, was wir machen, vielleicht zu gesellschaftskritisch. Aber am Ende, es gibt genug Veranstaltungen, in denen ich in den letzten 1,5, 2 Jahren aufgetreten bin. Am Ende ist das, was wir hier machen, auch politisch. Die Menschen nehmen es zumindest so wahr. Ich war in Nürnberg vorletztes Jahr, war ich bei einer Veranstaltung. Gut organisiert, an einem bestimmten Punkt nicht mehr allzu viele Interessenten dort vor Ort gewesen. Wohlgemerkt Vermittler, keine Privatanleger, Vermittler. Und ich habe dort Dinge um die Ohren gehauen bekommen bei meinem ersten Pitch vom Fight for Green, wo ich sage, krass. Geht es überhaupt nicht mehr drum. Ich war der beste Fork, der gepitcht hat. Von der Rendite in der Laufzeit, die betrachtet wurde, war der Fight for Green der best-performance Fork. Darum ging es aber überhaupt nicht mehr.
Nee, natürlich
es ging darum,
nicht.
Um unsere feministische Außenpolitik. Es ging um, du kennst doch die Greta. Es ging darum, linksgrün versiffte Jugend. Es ging um Teilzeit. Es ging um Heizungsgesetz. Und von mir aus auch noch E-Autos. Es war eine hochpolitische Veranstaltung, einfach weil dieses grüne, nachhaltige Thema überhaupt erstmal in den Raum geworfen wurde. Und ich glaube, genau deswegen musst du den Leuten einfach da zeigen, nee, auch ihr habt eure Gründe, warum ihr zu diesem Standpunkt gekommen seid. Und ich will das versuchen zu verstehen. Und dann können wir immer noch zusammen eine Lösung finden, wie wir das hier enkeltauglich hinkriegen. Denn ihr habt alle Kinder, ihr habt alle Enkel. Und erzählt mir doch nicht, dass ihr Hauptsache nur viel Geld denen überweisen wollt später einmal, hier aus der kalten Hand. Als ob ihr nicht auch eine Welt damit einhergehen sehen wollt, die vernünftig ist und wo ihr sagt, Mensch, da haben meine Enkel noch wirklich was Schönes von.
Ja, das denke ich auch. Also gerade das Thema enkeltauglich ist, glaube ich, in einem unserer ersten Podcasts aufgetaucht. Hatte ich vorher noch nie gehört, fand ich total schön. Und darum geht's mir, also auch um Kinder. Und ich glaube, am Ende wollen wir doch der Zukunft auch was hinterlassen. Also auch wenn wir gerne über die Gen Z meckern. Also es ist ja, glaube ich, immer so, dass immer eine Generation dazwischen ist, über die man so meckert. Wobei, jetzt waren die Millennials sehr lang. Gerade überlegt, ich müsste nämlich eigentlich über die Gen Alpha meckern. So, als Millennial müsste ich die Gen Alpha total doof finden. Ah, tue ich wahrscheinlich. Weil wenn ich dann so 50 bin und die ja quasi dann so ins Berufsleben einsteigen, dann finde ich die wahrscheinlich mega nervig. So wie
Helene
die.
Zeichnet gerade ein Zukunftsbild darüber, welche Generation über welche sie später ablästern wird, weil sie die ganz schrecklich findet, die sie selber mit großgezogen hat. Das ist noch das, was ich immer so lustig finde. Das waren die Werte unserer Eltern, die sie versucht haben, uns zu übermitteln, die wir heute und so. Also, naja.
Ja, das denke ich halt auch. Und ich meine, man gibt doch eigentlich was Gutes weiter. Alle Eltern geben doch ihr Bestes. So, also wahrscheinlich kann man uns allen und auch unseren Eltern viel vorwerfen, aber jeder hat es doch versucht, gut zu machen. Ist doch keiner hingegangen und hat gesagt, wie kann ich mein Kind möglichst mies...
Ich mache das jetzt mit halbem Arsch mit der Elternschaft, habe jetzt keinen so richtigen Bock drauf. Da gibt es bestimmt auch ein paar, Helene, aber jetzt, der Normalwert ist
also,
es nicht.
Ja.
Nee, definitiv nicht. Und ich meine, die Frage würde ich gerne mal an euch beide zurückspielen. Ich nenne ihn jetzt das zweite Mal, Rutger Bregmann. Ein Buch, was im deutschen Titel übersetzt hieß, im Grunde gut. Das Buch im Grunde gut hatte die Botschaft, Menschen haben vielleicht unterschiedlichste Beweggründe, ja, und versuchen das vor allem auch immer gegenüber sich selbst. Menschen, die sind doch im Grunde gut. Die wollen doch das, was sie tun. Das machen sie doch nicht eigentlich aus bösen Anliegen. Da kann man sich die schlimmsten Taten vorstellen. Also Herr Rutger Bregmann ist da auf die Nazi-Verbrechen eingegangen während des Zweiten Weltkriegs, auch Shoah etc. pp. Und da wurden die Leute auch danach gefragt. Und die wussten eigentlich, die haben auch Mist gebaut. Aber sie haben trotzdem versucht, es vor sich selbst moralisch zu begründen. Und deswegen da gerne mal die Frage an euch. Wir erleben jetzt nun gerade wirklich so einen Backlash. Nachhaltigkeit ist bei Weitem nicht mehr en vogue. Aber wie kriegen wir es hin, dass wir als Überzeugungstäter, wie wir drei jetzt hier sitzen, andere Überzeugungstäter wieder dazu gewinnen können? Denn die Menschen, wie gesagt, die wollen sich nicht gern widersprechen, aber sie sind im Grunde gut. Wie holen wir die wieder ins Boot?
Gespräche auf Augenhöhe. Also ich glaube, ich halte ja sowieso allgemein immer viel davon, dass man versucht, auf Augenhöhe miteinander zu bleiben. Aber ich selber neige auch dazu, wenn ich meine Meinung sehr fest vertrete, und da geht es oft um Migrationsfragen zum Beispiel, dass ich meine eigene Wertvorstellung als wertvoller empfinde als die von meinem Gegenüber, die ganz anders ist zum Beispiel. Und dann bin ich von oben herab, und das merke ich auch, dann bringt das Gespräch nichts. Ich glaube, wenn man wirklich schaut, was ist deine Geschichte, was ist dir denn passiert, dass du zu diesem Endergebnis oder diesem einen Wert in deiner Wertetafel gekommen bist. Neulich hat unser Geschäftsführer schön gesagt, wir müssen doch die ganz nah um uns rum sind, versuchen zu überzeugen. Es geht doch erstmal noch gar nicht darum, den Fremden, der jetzt irgendwie nicht meinen Werten entspricht, sondern es geht darum, und das hast du eben schön gesagt, Florian, unsere Familie, mit unserer Familie, denen wir am Herzen liegen, die uns am Herzen liegen, einfach darüber zu reden. Ich bin jetzt zum Beispiel der Veganer oder die Veganerin in meinem Fall und rede mit meiner Familie darüber, warum ich das tue. Und dann schaffe ich es, dass der Opi, der mich so lieb hat, der mich schon immer so gern mochte, eben nur die halbe Roulade nimmt als Beispiel. Und ich glaube, wir müssen im Kleinen anfangen, um uns rum. Wenn wir als kleine Personen, also nun macht Helene ja, jetzt macht sie vielleicht noch keine Politik, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber du bist ja so ein bisschen aktiver als ich, da ist das natürlich nochmal was anderes, da kann man bestimmt nochmal ganz andere Hebel nehmen, aber ich kann viel tun, wenn ich mich vor der Schule mit Leuten unterhalte, wenn ich Menschen, die mit mir eh schon auf Augenhöhe sind, weil sie mich gut kennen, weil wir uns schätzen, mit denen solche Gespräche führe.
Und was habt ihr für ein Gefühl, wie erfolgreich seid ihr da gerade damit? Beziehungsweise, was ist Erfolg in dem Zusammenhang? Wie geht's euch damit, mit solchen Gesprächen gerade?
Das ist sehr unterschiedlich. Und das scheint in Wellen zu verlaufen. Entschuldigung, ich musste jetzt direkt in meinem Kopf, auch hatte ich gleich so Beispiele. Und das scheint echt in Wellen zu verlaufen, in Phasen, würde ich sagen. Ich habe, glaube ich, schon meine ganz engen Vertrauten, die kennen mich als eine Art Felsposition, weil ich sehr schlecht abrücken kann von bestimmten Themen, zumindest die mir sehr wertvoll und wichtig sind. Und die haben sich orientiert an mir. Das schon. Aber ich glaube wirklich, dass wir über die Zuneigung zu einem anderen Menschen auch viel hinkriegen. Und dass man durch gute Gespräche, ich kann mich erinnern, ich habe mit meiner Mutter zum Beispiel mal einen wirklich schlimmen Streit gehabt, was wir im Leben so nie hatten, über das Thema, ob junge Mädchen, meine Tochter ist noch nicht so alt, kurze Sommerkleider anziehen sollen oder ob sie damit eventuell in irgendeine Falle laufen, böse Menschen, böse Männer leider meistens, wo ich gesagt habe, das kann doch aber nicht sein, ne? Wo ich meinen Standpunkt vertrete und gesagt, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier über die Opfer in Anführungsstrichen reden, sondern wir müssen doch über die Täter reden, über die Erziehung von Jungs und so weiter. Was ich sagen will ist, wir haben uns echt angenähert, zumindest uns zu verstehen und sie hat, glaube ich, auch mehr erkannt, wo mein Point liegt und so weiter. Also was ich sagen will, ist, ich glaube, über Liebe, Zuneigung, über Augenhöhe kriegen wir im ehesten was hin. Aber Helene, du willst auch die ganze Zeit was sagen.
Sieht man. Ich glaube, es ist das Thema Gemeinsamkeiten. Also wirklich zu schauen, wie ich mit auch mir fremden Menschen, aber Gemeinsamkeiten finde. So, wir reisen gerne, mögen andere Kulturen, lesen die gleichen Bücher, hören die gleiche Musik, haben Kinder im gleichen Alter. Also ich glaube, dass man mit jedem, haben irgendwie eine ähnliche Vergangenheit, kommen aus der gleichen Region, haben in den gleichen Städten gelebt. Ich glaube, dass es darum geht, dass das der erste Punkt sein kann, um zu sagen, hey, wir haben da Gemeinsamkeiten und darauf aufzubauen und dann quasi auf Basis dieser Gemeinsamkeiten ein Gespräch zu führen, was dann auch in unterschiedliche Richtungen gehen kann. Aber dann bleibt man respektvoll. So, dann hört man die Meinung des anderen nicht nur an und hat eigentlich ja schon im Kopf schon ein Gegenargument. So, das merke ich selbst auch ganz oft. So, dann sagt jemand was und ich denke, oh, wie dumm, so wie du gesagt hast, Anja, so von oben herab. Und man will schon gleich darauf antworten und hört eigentlich gar nicht mehr richtig zu, sondern ist eigentlich nur so im Sendemodus. Und das quasi zurückzunehmen und zu sagen, wo kommen wir eigentlich alle her? Also wir haben alle die gleiche, oder unser Land, Gesellschaft, haben alle die gleiche Vergangenheit. Und das einfach zu nehmen und zu sagen, wo wollen wir denn aber hin? Und das jetzt quasi auf euren Fonds konkret umzusetzen, da habe ich noch keine Idee. Ich glaube, da hängen ja gerade alle.
Aber die hast du ja vielleicht.
Ich finde es so spannend, wie unterschiedlich ihr nachhaltigen Fonds euch da aufstellt, um quasi genau das zu tun, also quasi an der gleichen Sache zu kämpfen. Aber ja, man kann da eben gerade nicht rausgehen und sagen, hey, wir sind ein nachhaltiger Fonds, wir sind total cool. Und alle sagen, yeah, yippie, auf euch haben wir gewartet. Sondern das Thema wieder anders reinzuholen, ja.
Na, überhaupt nicht. Also dazu vielleicht zwei Gedanken. Der erste ist, also die Welt, die der Fonds mehr oder weniger versucht, auch ein Stück weit voranzutreiben, das ist die Welt, die es schafft, profitable Unternehmen, die es in Deutschland seit Jahrhunderten mitunter gibt. Also Siemens ist ein Unternehmen aus dem 19. Jahrhundert, zumindest meines Wissens nach. Und ein solches Unternehmen hat seine Daseinsberechtigung. Es braucht nicht eine neue, nachhaltige, grüne Wirtschaft, die wir der jetzigen einfach überstülpen, sondern es geht darum, es ist ein Transformationsfonds. Wir wollen eine Transformation mitbegleiten, proaktiv mitbegleiten, dahin, dass dieselben guten Unternehmen, die ihre Daseinsberechtigung vor 100 Jahren schon hatten, sie auch in 100 Jahren weiterhin haben, weil sie ihre Geschäftsmodelle nicht einmal konterkarieren, sondern weil sie zukunftsfähig aufstellen. So, glaube ich, müssen Unternehmen vorgehen, wenn sie das auch ein Stück weit in sich tragen, gerade in Deutschland, was ihre ehemalige DNA mal war. In dem 19. Jahrhundert hatten wir in Deutschland vor allem Familienunternehmen. Da war der Gedanke stets nicht von Quartal zu denken, sondern von Generation zu Generation. Ich treffe Entscheidungen nicht, weil die in einem Jahr oder in drei Monaten zu attraktiven Zahlen im Cashflow, in der Liquidität, in der Solvabilität etc. pp. Führen, sondern EBITDA-Marge mal beiseite gestellt. Ich will ein gesundes Unternehmen an meinen Sohn, an meine Tochter, an meine Enkelkinder übergeben. Damit die dann wieder dieses Unternehmen ein Stück weit verbessern können, zukunftsfähiger aufstellen. Weil wir etwas vielleicht unserer Familie auch erwirtschaften wollen, aber auch der Gesellschaft im Zweifel später zurückgeben. Und diese Denke ist ehrlicherweise für mich auch drin in diesen enkeltauglichen Investments, in diesem Begriff. Denn es geht nicht nur darum, an eine Kundenklientel zu appellieren, sondern ehrlicherweise auch die Unternehmen mal wieder in die Verantwortung zu nehmen. Hier, es geht auch um euer Unternehmen und wie sich das weiterentwickelt. Das kann auf kurze Sicht immer erfolgreich sein, nach Quartalszahlen zu denken. Ja, ungelogen.
Ja, ich glaube,
auf lange Sicht.
Ist ja so ein Punkt, den wir eigentlich gerade in Deutschland ganz gut sehen, dass so kleine Unternehmen, die groß geworden sind, so Inhaber geführt und wirklich jemand mit Herzblut und dann kommen die nachfolgenden Generationen, die eigentlich nur noch bewahren wollen im eher schlechteren Sinne, sondern weiter abschöpfen, wenig investieren, also ja, anders groß geworden sind, einfach ganz logisch so. Die sind dann halt einfach mit einem erfolgreichen Vater, einer erfolgreichen Mutter groß geworden, die ein Unternehmen aufgebaut hat, das weiß, was Arbeit ist, und das wissen die halt nicht so. Die sind halt quasi in diesen Schoß geboren. Und ich finde, es gibt gute Beispiele, wo das trotzdem funktionieren kann, aber es gibt eben auch viele Beispiele, wo es dann wirklich ums Bewahren im Schlechtesten geht, mit ich schöpfe ab und ich fange an auszubeuten und mir sind die Mitarbeiter egal, es geht nur um die Zahlen. Und da fehlt quasi so dieser, das, was man immer sagt, so dieser Gründergeist, dieses was anpacken, Ideen haben. So, ich sehe das bei.
Nee, dann kommt eher der Spruch, erste Generation baut es auf, die zweite verwaltet es, die dritte gibt es aus. Die vierte studiert dann Kunstgeschichte.
Ja, bei vier sind wir noch nicht, ja.
Ja, ich befürchte irgendwo zwischen zwei und drei, je nachdem, wo man hinschaut. Bin ich voll bei dir, Helene. Und dennoch ist es so, wie gesagt, wir reden hier von einem Fonds beim Fight for Green, der sich das als Credo gesetzt hat. Okay, wir wollen die CO2-Emissionen bei den großen Unternehmen reduzieren. Wir erwirtschaften, eben weil uns die Profitabilität von den Unternehmen auch wichtig ist, einen vernünftigen Ertrag. Und das Thema Nachhaltigkeit spielt bei uns eine Rolle. Das ist bei uns alles gegeben. Und wenn jetzt die Frage kommt, ja, wie macht ihr Nachhaltigkeit? Ihr seid ja am Ende nur ein Aktienfonds. Ja, damit kann man vielleicht ein bisschen mehr Rendite spielen. Euer Problem ist aber ja trotzdem, dass ihr nicht wie bei zum Beispiel klassischen Anleiheprodukten, dass ihr nicht bei irgendwelchen Neuemissionen dabei sein könnt. Sprich, ihr könnt nicht ein konkretes Projekt mitfinanzieren, sondern ihr seid eigentlich diejenigen Nutznießer, die von einer nachhaltigen Entwicklung bei einem Unternehmen profitieren. Das ist das eine. So kann man das tatsächlich betrachten. Wir versuchen das Ganze natürlich mit Leben zu füllen, indem wir zum einen sagen, ja, wir sind aber unterjährig mit den sogenannten Chief Sustainable Officers, also den Nachhaltigkeitsbeauftragten der Unternehmen, immer in Kontakt und schauen, alles klar, was sind eure Ziele, sind die Ziele realistisch, über welchen Zeitraum sind die realistisch, etc. pp. Und einmal im Jahr ist dann tatsächlich auch so, dass wir dann mit den kritischen Aktionären es uns ja auch herausnehmen können, im letzten Jahr auch zur Genüge passiert, dass wir auf den Hauptversammlungen der Unternehmen Anträge einreichen, gerade auch wir dann in Bezug auf die CO2-Konformität, also was habt ihr euch für Ziele gesetzt, habt ihr sie eingehalten, warum habt ihr sie vielleicht nicht eingehalten, was sind die Ausblicke auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte, dass du dort tatsächlich über den Umstand, ich besitze eine Aktie dieses Unternehmens, und das tun wir, dass du darüber auch der Stimme, die Anleger ja auch haben wollen, dass du dieser Stimme Gehör verschaffst.
Und dieser Stimme eine Richtung gibst schon, ne?
Und eine Richtung gibst, ganz genau. Also diese Stimme, die verschwindet nicht im luftleeren Raum. Die verklingt nicht, sondern wir geben ein ganz klares Ziel aus. Diese ganzen Stimmen wollen wir in diese Richtung adressieren, gemeinsam mit den kritischen Aktionären. Und dann wird das ja richtig wirkungsvoll. Und die dritte Dimension bei uns ist tatsächlich, dass wir dann sagen, okay, bei größeren Investments nehmen wir es uns heraus, dass wir einen bestimmten Betrag unserer Erträge, also unseres Gewinns, rausnehmen und sagen, okay, den Geldern wollen wir Zertifikate, CO2-Zertifikate aus dem Markt herauskaufen. Zusammen mit Compensators tun wir das. Das ist ein eingetragener Verein. Und die sagen dann, alles klar, wir kaufen die Zertifikate. Wir legen diese still, packen die auf ein Treuhandkonto und verknappen dadurch künstlich das Angebot an CO2-Zertifikaten und treiben aber dadurch auch künstlich den Preis für CO2 in die Höhe. Das passiert natürlich, ne, alles in homöopathischen auf einer homöopathischen Basis. Gleichwohl, je größer der Fonds wird, desto mehr kann auch das seine Wirkung entfachen. Und du kannst einfach was mit deinem Geld anfangen. Auch auf einer Wirkungsebene.
Ja, das hatte ich gesehen, dass ihr mit dem Verein zusammenarbeitet. Wie sieht das dann ganz konkret aus? Du hast gesagt, ihr entnehmt Geld aus dem Fonds, also quasi Dividenden, und nutzt die, um quasi CO2-Emissionsrechte zu kaufen und die dann einfach nicht weiter zu handeln. Also nicht zu ziehen, sondern einfach hinzulegen und zu sagen, so, die liegen da jetzt unter meinem Kopfkissen und hoffentlich muss ich sie nie wieder rausholen.
Also tatsächlich ist es so, wir haben das zu dem Fondsstart gemacht, das weiß ich, und wir haben auch darüber hinaus, wenn einfach größere Zuflüsse in den Fonds gekommen sind, beispielsweise ab 100.000 Euro, haben wir gesagt, okay, wir nehmen bestimmten Betrag X, das ist auch auf der Website von uns festgehalten, von diesen Erträgen, die sich aus diesen beispielsweise 100.000 ergeben hätten. Und damit genau gehen wir zusammen mit Compensators an den Markt heran, kaufen diese Zertifikate und dann ist das sozusagen auf einem Treuhandkonto später liegend. Die sind nicht gelöscht oder dergleichen, sondern die liegen dort, das ist ganz wichtig. Aber das ist ein Treuhandkonto und an das kommen wir nicht mal so eben ran. Da müssten wir tatsächlich in verschiedensten Statuten dann tatsächlich tätig werden. Am Ende ist das bei Compensators, die haben die Hand drauf. Und wenn wir sagen würden, ja, irgendwie können wir uns rauskaufen, ja, dann würde es vielleicht funktionieren. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber sprechen mit den Zertifikaten, weil wir da nichts mehr zu tun haben.
Ja, finde ich sehr spannend, sehr stringent ja auch in dem, was wichtig für euch ist.
Passt zu dem Ziel.
Und trotzdem muss ich an der Stelle mal sagen, das reicht vielen Leuten nicht. Und das vielleicht als Appell an all diejenigen, die das Ganze hier vielleicht hören, nicht zwingend und als Privatanleger, sondern vielleicht sagen, Mensch, ich kenne die Helene von der einen oder anderen Veranstaltung oder die Anja, ich bin genauso Finanzberater, ich interessiere mich aber auch für diesen Nachhaltigkeitsbereich. Gerne, vielleicht ist es auch Quatsch, weil hier so ein Jungspund meint, er hat jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das ist es nicht. Aber lasst uns mal auf den Mehrwert von den anderen gucken, die wir mit ins Boot holen wollen. Ich habe jetzt verschiedenste Veranstaltungen gehabt, wo ich tatsächlich überhaupt nicht über dieses wir wollen doch etwas Gutes tun gekommen bin, sondern den Leuten versucht habe, zu verstehen zu geben, pass auf, da kommt eine jüngere Generation nach. Auf Kundenseite, wie auch auf Beraterseite. Und es gehen aber deutlich mehr Berater aus diesem Markt raus, als jüngere Leute nachkommen. Und diese jüngeren Leute, die haben gerade wirklich, das erleben wir ja draußen, diesen demografischen Wandel Tag für Tag. Diese jüngeren Leute haben die Qual der Wahl, welchen Bestand da draußen wollen sie übernehmen. Und das machen die nach verschiedensten Faktoren fest. Das machen die an Faktoren fest wie, vor allem natürlich passt das Persönliche. Komme ich gut mit dem Bar? Sind wir auf einer Wellenlänge? Ist das auf Augenhöhe? Unternehmenspreis spielt natürlich eine Rolle, aber auch und vor allem der ganze Punkt, hat dieser Bestand, den ich da übernehme, hat der ein Wachstumspotenzial? Und Wachstumspotenzial ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff, denn wenn ich am Ende als älterer Berater meinen Bestand abgeben möchte und ich habe in erster Linie ältere Kunden, logischerweise, weil ich war vielleicht selbst mal jung, bin mit denen gewachsen, die sind jetzt genauso alt wie ich, die haben aber jetzt auch viel Vermögen. Ich kann mich aber auch vor allem gut in diese Generation hineinversetzen. Aber ich habe das nie bei den jüngeren Generationen getan. Und jetzt übergebe ich den Bestand an den jüngeren Berater. Dann hat der jüngere Berater 1, 2, vielleicht 3 gute Jahre mit diesem Bestand. Und dann kann es aber natürlich passieren, das ist statistisch gesehen recht häufig so, dass diese ältere Generation Gebrauch macht von ihrem Recht auf ein vorzeitiges Ableben. Und wenn die das jetzt nicht tut.
Oh Gott, kanntest du das nicht? Ich kannte das schon.
Und wenn diese Generation das tut, dann ist das Geld, mein Vater würde jetzt sagen, nicht weg, aber dann ist es erstmal woanders. Und zwar bei der jüngeren Erbengeneration. Und die hat vielleicht keinen Kontakt A zu dem Älteren gehabt, B aber auch nicht mehr zu dem Jüngeren wirklich groß, weil die vielleicht auch andere Bedürfnisse haben als noch eine ältere Generation. Die will mehr in die Verantwortung genommen werden. Die steht mehr auf das ganze Thema Digitalität. Die wollen aber vielleicht auch einen anderen Nachhaltigkeitsansatz. Die haben vielleicht auch ein anderes Nachhaltigkeitsverständnis. So. Und lieber junger Betreuer, der danach kommt, du willst doch solche Bestände. Und lieber ältere Berater, du willst doch, dass dein Bestand im besten Fall auch verkauft wird. Zu einem vernünftigen Preis, weil du hast dir ja gesagt, Mensch, ich will eigentlich meine letzten Jahre, meine goldene Jahreszeit dann sozusagen eigentlich eher auf Malle oder in Thailand verbringen, als jetzt, keine Ahnung, in Buxtehude, weil es Geld nicht übrig bleibt aus diesem Bestandsverkauf. Dann stell dein Portfolio verdammt nochmal auch zukunftsfähig auf. Und zukunftsfähig bedeutet nicht, dass du hinter jeder grünen Idee stehen musst, die im Zweifel deine Kunden gut finden. Es reicht, wenn du überlegst, wie spreche ich auch jüngere Generationen an, damit ich ein zukunftsfähiges Portfolio bekomme? Und nicht nur für mich, sondern auch für denjenigen, der es danach erhält. Und auf einmal, es ist wirklich verrückt, Anja, Helene, auf einmal hören dir Leute zu, die zuvor gesagt haben, mit ihrer linksgrün versifften Jugend kann ich partout nichts anfangen. Die schreiben mit. Die fragen im Nachgang, ob ich ihre Visitenkarte haben darf. Die rufen durch, die unterhalten sich mit mir. Und die wenigsten trotzdem schließen es ab. Aber die beschäftigen sich damit. Und das ist wichtig.
Ja, ich finde, dass in der Branche ja viel Wandel stattfinden muss und auch einfach ganz logisch stattfinden wird. Jetzt haben wir schon ganz viel über euren Fonds gesprochen. Also ihr legt Wert auf CO2. Welche Ausschlüsse habt ihr? Du hast schon so ein paar angesprochen, aber was konkret, welche Branchenbereiche schließt ihr aus?
Grundsätzlich ist es so, dass der Fight for Green versucht, den sogenannten Global Industry Classification Standard einzuhalten. Also auf gut Deutsch, das ist ein Branchenstandard des MSCI World, wo wir im Grunde im MSCI World sind, alles klar. In der IT-Branche, da sind so und so viel Prozent drin. In der Baubranche sind so und so viel Prozent drin. Und der Fight for Green versucht, näherungsweise zumindest, genau diese Branchen auch in seinem Fonds abzubilden. Deswegen, weil er für sich sagt, es nützt nichts, wenn wir nur irgendwie die, was weiß ich, IT-Branche komplett auf Nachhaltigkeit umstellen und dass die dort alle auch, ja, grüne Energien nutzen, beziehungsweise sich die Zertifikate reinkaufen, damit sie grüne Energien sozusagen nachweislich nutzen, sondern es geht darum, Geschäftsmodelle zukunftsfähig zu transformieren. Und es wäre Quatsch, wenn man da beispielsweise eine Baubranche einfach außen vor lässt, die mit ihren CO2-Emissionen gerade im Bereich eben auch so Beton- und Zementherstellung etc. pp. Extrem dafür verantwortlich ist, was wir an Emissionen eben haben. Das erstmal grundsätzlich zu den Branchen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass aber innerhalb der Branchen es bestimmte Themengebiete gibt, wo wir sagen, da wir nichts zu tun haben wollen. Deswegen, weil wir der Meinung sind, das hat mit dem Begriff Nachhaltigkeit nichts zu tun. Ich gebe da ein Beispiel mal, was oftmals genannt wird, weil es in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich betrachtet wird. Atomenergie ist ein Punkt, der in Frankreich und Finnland anders gesehen wird als in anderen Ländern, beispielsweise in Deutschland. Dort gilt es als nachhaltig, bei uns weniger. Und wenn wir uns den Begriff der Nachhaltigkeit, so wie wir sie für uns verstehen, anschauen, dann meint es das, dass wir in einer Kreislaufwirtschaft leben, wo Dinge nicht rausgesondert werden und wir nicht mehr wissen, was wir damit aber anfangen sollen. Und genau das passiert aber in der Atomindustrie. Also diese Endlagergeschichte gestaltet sich, also die das finden erstmal, gestaltet sich in Deutschland als eine extreme Herausforderung. Unterschiedlichste Interessen, gerade der Bundesländer, sind da doch mitunter mannigfaltig. Liebe Grüße gehen da immer wieder nach Bayern, wo wir vielleicht eine Lösung hätten, aber dann hätte Bayern diese Lösung, das wollen wir ja auch nicht. Und der Umstand, dass es dort nicht eine finale Lösung gibt, wie man mit der Problematik umzugehen hat, das führt dazu, dass das für uns keine nachhaltige Industrie ist. Weil Nachhaltigkeit würde bedeuten, entweder es gibt dafür eine Lösung, es ist auch keine problematische Lösung für die nächsten Generationen, oder wir können das Produkt als solches in den Kreislauf wieder herein integrieren. Dann reden wir von Nachhaltigkeit. Und deswegen bedeutet beispielsweise für uns auch Rüstungsindustrie nicht Nachhaltigkeit. Ganz im Gegenteil. Also ich weiß gar nicht, worüber wir überhaupt sprechen. Dass das Thema überhaupt aufgekommen ist die letzten Jahre. Da sind wir wieder beim Thema. Ja. Menschen sind so unfassbar kreativ, wenn es darum geht, ihre eigenen Entscheidungen moralisch begründen zu können.
Mhm, stimmt.
Das hat unserer Meinung nach nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Verteidigungsindustrie, also generell sich als Land zu verteidigen zu können. Ja, das ist eine Notwendigkeit. Wir sind überhaupt keine Pazifisten, wir sind Pragmatiker. Vielleicht noch Idealisten, mein Gott, das mag vielleicht sein. Aber wir glauben schon, dass es etwas dergleichen geben muss, gerade um freiheitliche Gedanken, wie wir sie in Europa haben, auch zu verteidigen. Das braucht aber keine Unterstützung seitens der Privatwirtschaft. Und erst recht keine Partizipation und keine, ich will davon profitieren. Was will ich denn profitieren von einer Rheinmetall-Aktie? Also das bedeutet ja im Grunde, dass, das ist jetzt vielleicht sehr populistisch und mancher mag mich jetzt dafür auch vielleicht anfeinden, das ist aber meine persönliche Meinung, ich will nicht davon profitieren, dass es in Ländern, in Regionen zu Kriegen und Krisen kommt. Ich will nicht davon profitieren, wenn Lobbyisten einer bestimmten Branche Angst schüren. Angst schüren müssen, weil dann ihre Produkte mehr nachgefragt werden. Das geht mir partout nicht in den Kopf. Und wenn wir an dem Punkt angelangt sind, dass wir sagen, naja, aber es geht ja auch um Verteidigung, es geht ja auch darum, um Werte auch zu schützen, dann mag das sein, ja. Aber
Waffen. Das ist aber nicht unsere Rüstungsindustrie. Das mag für die Bundeswehr stimmen, so, aber Rheinmetall produziert nicht nur für die Bundeswehr.
Nicht nur für die Bundeswehr und eben, wenn sie nicht nur für die Bundeswehr herstellt, dann auch nicht nur für die Verteidigungsindustrie. Und das ist genau diese Krux, wenn ich nicht zu einem hinreichend hohen Prozentsatz sagen kann, damit haben wir nichts zu tun. Dann wird das Thema schwierig. Es gibt ja auch in der Artikel 9 Beschreibung, dass du mit 90% deiner Investments, in nachhaltige Investments tätig sein musst. Diese 10%, das sagst du bewusst deswegen ja, damit du ein Stück weit diesen Spielraum hast. Wenn du eine Cashquote beispielsweise hast, die 5% ist oder 6% sein sollte, dann solltest du nicht 100% gesagt haben, nachhaltige Investments. Weil in dem Moment, wo du mit Cash in deinem Fonds dabei bist, weil du beispielsweise eine Position verkauft hast, Cash, Geld auf einem Bankkonto, ist kein nachhaltiges Investment. Da lässt du dir beispielsweise diesen Spielraum. In anderen Dingen solltest du das aber nicht tun. Es kann auch sein, beispielsweise bei einem Unternehmen wie E.ON, das ist vielleicht noch ein Teil irgendwie in der Atomenergie drin. Ich meine auch tatsächlich, dass wir bei der Atomenergie einen Karenzwert haben, dass ein Unternehmen noch bis zu, wenn es dann abbaut, bis zu 1 oder 2%, 3% in diesem Fonds mit investiert sein kann. Aber es geht um das, was Artikel 9 sein soll, und zwar eine pragmatische Lösung, nachhaltige Unternehmen auf dem Weg mit zu begleiten.
Da sind wir schon bei einer Frage, die ich auch gehabt hätte. Die können wir gleich zusammenfassen. Wie stellt ihr denn sicher, dass die Unternehmen, die ihr quasi im Portfolio habt, tatsächlich nachhaltig bleiben, also so im Laufe der Zeit? Und auch, wie wird es über Artikel 9 geprüft?
Also wir stellen das tatsächlich darüber dar, als dass wir verschiedenste Datenbanken nutzen. Beispielsweise sei jetzt an der Stelle genannt, dass wir die Daten von MSCI bekommen zu den Unternehmen, die bei uns im Fonds sind. Das ist eine enorme Bandbreite an Daten, die uns da zur Verfügung gestellt wird, mit denen wir auch als einzelner Fonds arbeiten können. Und gleichzeitig arbeiten wir mit der eben schon genannten Science-Based Target-Initiative zusammen. Wenn eine von Nichtregierungsorganisationen auch wirklich geführte SBTI diese Werte eben, ne, die prüft die, die validiert die, die hat auch Ziele, wo sie sagt, alles klar, das ist jetzt noch in der Validierungsphase, jetzt ist es offiziell, jetzt könnt ihr starten, dann ist das für uns eine Unterstützung, die kann man kaum in Worte fassen, weil die stecken wirklich tief drin in den Bilanzen dieser Unternehmen. Also die CO2-Daten, Scope 1, Scope 2, Scope 3, das ist ja alles Teil bei den großen Unternehmen, Teil der Marktberichte, also Teil der Jahresberichte. Wenn wir jetzt beispielsweise den Small- und Mid-Cap, also die kleinen mittelständischen Unternehmen oder die etwas größeren, wenn wir uns diesen Bereich anschauen, das müssen halt leider Gottes jetzt nicht mehr alle Unternehmen dort, da hätten wir eine deutlich schlechtere Datenbasis und auch Datenqualität. Dadurch, dass wir auf die großen Unternehmen abzielen, haben wir dort eine Qualität, die zum einen wirklich ausreichend ist für das, was wir machen, und zum anderen aber eben auch gut geprüft wird von den Organisationen, denen wir da Vertrauen schenken, und das nicht ohne Grund.
Wie macht ihr es mit Artikel 9? Also es gibt ja, sagt man, viele Fonds da draußen, die sich auch ein Artikel 9 Label geben könnten, aber eben diese Berichtspflicht scheuen und eben diese genauen Grenzen und Werte und deswegen sagen, okay, wir machen lieber Artikel 8, da sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Was bedeutet dieses dunkelgrüne Tun der Artikel 9 für euer tägliches Tun? Was verändert sich dadurch?
Das ist eine gute Frage, eine sehr gute Frage. Das bedeutet mitunter auch unangenehme Entscheidungen zu treffen, tatsächlich. Artikel 9 bedeutet, dass du wirklich die CO2-Emissionszahlen dieser Unternehmen kritisch dir anschauen musst und im Zweifel auch Konsequenzen zu ziehen hast. Ein Unternehmen, das unter dem Aspekt für uns nicht nachhaltig arbeitet, darf nicht im Fonds landen. Wie gesagt, wir haben zwei Dimensionen. Das eine ist, Finanzkennzahlen, die müssen nach einem Rating-System, was wir in dem Fonds implementiert haben, da können Sie bis zu 10 Punkte sammeln. Bei 8 Punkte oder höher gibt es ein Kaufsignal, darunter halten bzw. Verkaufssignal. Alles sehr technisch, muss ich gar nicht weiter ins Detail gehen. Wichtig ist, es gibt die Finanzseite, es gibt die Nachhaltigkeitsseite. Die Nachhaltigkeitsseite, das ist ein Daumen hoch oder Daumen runter. Entweder, liebes Unternehmen, du schaffst es, bestimmte CO2-Emissionsreduktionen wirklich auch umzusetzen, und da reden wir von 7% im Schnitt per anno, oder du schaffst das eben nicht. Diese 7% per anno haben wir uns aber irgendwann mal am Anfang als Zielgröße gesetzt, weil wir damit tatsächlich das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu erreichende Ziel eigentlich von 1,5 Grad beziehungsweise well below 2 Degree Ziel wirklich auch einhalten. Daher kommt diese Zahl. Und jetzt gibt es Unternehmen, die diese Ziele, die wir uns selbst als Artikel 9er gesteckt haben, halt reißen können. Und zwar unter zwei Aspekten. Entweder das Hauptziel, was wir haben, die CO2-Emissionsreduktion, wird nicht mehr so gelebt, wie sie einst gelebt wurde. Oder das, was sie ehemals auf Hauptversammlungen mit Worten benannt haben, wird im Nachgang nicht mit Taten gefüllt. Es kann auch mal sein, dass es da ein Karenzjahr auch gibt, wo wir sagen, ja, wir gucken uns das jetzt erstmal noch an, in welche Richtung sich das entwickelt. Das kann unterschiedlichste Gründe haben. Das muss nicht absolut sein, dass wir jetzt sagen, jetzt gar nicht mehr. Wenn es aber danach nicht mehr zu halten ist, raus. Das ist der eine Punkt, das CO2-Thema. Das andere Thema, und das ist tatsächlich in der Vergangenheit auch recht häufig aufgetreten, das ist dieses Do Not Significant Harm vom Anfang. Dass wir sagen, es gibt aber nun einfach mal bestimmte Themen, die dürfen nicht vernachlässigt werden. Auch wenn ihr eure CO2-Emissionsziele schafft, aber das darf nicht in irgendeiner Form angegriffen werden. Und das sind wir beispielsweise bei zwei Unternehmen, die mir jetzt so ad hoc am ehesten einfallen. Da müssen wir einmal rum um den Globus, einmal fast auf die andere Seite. Das ist nämlich zum Beispiel gewesen die Heidelberg Zement. Das war ein Unternehmen, jetzt sind wir wieder bei der Baubranche, die wir beispielsweise auch im Fonds hatten, die es gilt auch mitzunehmen. Und Heidelberg Zement hat eigentlich sich ganz gut angestellt. Die CO2-Emissionsreduktionszahlen, die waren schon ordentlich und in einem Maße, das ist exorbitant hoch gewesen. Also erstmal exorbitant hoch, von wo die kamen, aber auch eben, was sie reduziert haben. Das Problem war nur, in Indonesien haben sie tatsächlich, ich meine es war Indonesien, haben sie tatsächlich bestimmte Materialien abgebaut, die wichtig waren für deren Produktion, wo sie aber die Rechte der indigenen Bevölkerung derartig verletzt haben, auch ganz konkret, also nicht nur, dass dort Raubbau in der Natur betrieben wurde, sondern dass es dort beispielsweise auch dazu gekommen ist, dass dort auf Grundwasser zurückgegriffen wurde, um bestimmte Maschinen beispielsweise auch zu kühlen, die bei diesem ganzen Prozess sehr stark sich erwärmen. Und dann, naja, ist genau das passiert, was man erwarten durfte. Die Felder der Bauern, der indigenen Bevölkerung dort, sind verdorrt. Es kam zu enormen Demonstrationen, Abfindungsgesprächen etc. pp. Fakt ist aber eins, Heidelberg Zement hat damit weitergemacht. Und das ist genau das Verhalten, was wir eben nicht wollen von Unternehmen im Fonds. Und das screenen wir und das, wir schauen uns das wirklich an. Was macht das Unternehmen wirklich tagtäglich und wollen wir das mitbegleiten? Können wir das mitbegleiten, zum Guten wenden oder ist dort Hopfen und Malz verloren? Und ein zweites Unternehmen, was mir jetzt tatsächlich einfällt, das ist leider Gottes ein sehr aktuelles Beispiel, das ist Siemens. Siemens ist ein Unternehmen, ja, auch da, CO2-Emissionsreduktion einwandfrei. Problematisch ist ein anderer Aspekt, und zwar der Umstand, dass Siemens auf alle Fälle aber mit den Strecken sehr viel zu tun hat in Australien, auf denen eben Kohle transportiert wird, und zwar in ziemlich großem Maße. Wir können ja nicht davon reden nach dem Motto, ja, aber das ist nur ein kleiner Teil ihres Geschäftsmodells. Wir haben bei Kohle ein 0%-Devise für uns. Das mag man jetzt vielleicht hier und da wiederum nicht pragmatisch finden, dass wir bei Atomen ein Stück weit toleranter sind als bei dem Bereich. Aber es bleibt dafür, das ist keine Übergangstechnologie oder dergleichen. Das muss weg. Und wenn man jetzt sagt, uns ist das nicht so wichtig, dort und dort unterstützen wir es, dann sind mit uns leider keine Geschäfte zu machen.
Ich glaube, im Rahmen der Ausbildung, die ich Ende letzten Jahres gemacht habe zur Eco-Anlageberaterin, haben wir uns Geschäftsberichte und so Nachhaltigkeitsberichte angeguckt. Und ich weiß, wir haben uns, also ich habe mir mit einem anderen zusammen Bayer angeguckt. Das fand ich auch sehr spannend. Und ich glaube, eine andere Gruppe hatte sich Siemens angeguckt, aber zumindest sagte mir genau dieser Fall was. Ich glaube, es sind die Züge insgesamt und die Waggons. Und die Kohle wird da, glaube ich, auch unter nochmal anderen Bedingungen abgebaut als hier. Also das ist ein sehr dreckiger Kohleabbau. So schon an sich, also Kohle an sich schon mies, aber auch die Art, wie der abgebaut wird, ist sehr naturschädigend.
Ja, Züge und Waggons hatte ich auch im Kopf. Ich glaube, wenn dort irgendjemand gerne Informationen noch im Nachgang haben möchte, der es bisher geschafft hat, durchzuhalten, auf den sei gerne verwiesen, weiter an meinen Kollegen Wilhelm, der Fondsmanager des Ganzen. Ich glaube, den könnte man um 3:30 Uhr in der Nacht wecken und er würde genau diese Fakten runterrattern. Der könnte die einzelnen CO2-Emissionsreduktionszahlen sagen. Das ist ein wahnsinniger Typ, der hier wirklich nochmal ganz anders stichhaltige Informationen abgeben kann, als ich das hier auf meinem flapsigen Vertriebsdeutsch kann, dass er gern darauf verwiesen hat.
Wir haben schon viel drüber gesprochen, aber für welche Taktik, Strategie habt ihr euch entschieden, jetzt neue Anleger oder aber auch Vermittler für den Fonds zu gewinnen?
Es ist im Grunde so, ich habe das ja vorhin schon mal versucht zu skizzieren. Ich glaube tatsächlich, dass auch wenn sie selbst so ein Stück weit hier gern mal ihre Bedeutung nach unten spielen, haben Vermittlerinnen und Vermittler, Berater, Verkäufer, vielleicht würde sich auch manche andere auch so bezeichnen, haben eine enorme Macht gegenüber ihren Kundinnen und Kunden, nicht weil sie über sie bestimmen, sondern weil sie einfach Empfehlungen abgeben, weil sie sich mit dem Thema viel auseinandersetzen. Ich kann all denen nur mitgeben, pass auf, ganz selbstsüchtig, ihr wollt einen schönen Lebensabend. Ihr wollt eure Bestände abgeben perspektivisch. Ihr wollt am Ende, dass da draußen jemand sich für euren Bestand interessiert. Dann macht ihn einfach auch attraktiv für denjenigen, der danach kommt. Und attraktiv bedeutet eben nicht, dass das Ganze irgendwie, keine Ahnung, in Leitsordnern unten im Keller alle Kundendaten liegt. Es bedeutet auch nicht attraktiv, wenn extrem hohe BPROs, also Bestandsprovisionen vor allem zu sehen sind, sondern es geht darum, dass derjenige ein Gefühl dafür entwickelt, wohin kann er mit diesen Beständen. Und da ist es ganz wichtig, eine junge Generation zu adressieren. Es ist wichtig, mit denen ins Gespräch zu kommen. Und es ist wichtig, deren Bedürfnisse auch zu verstehen und zu adressieren. Und ich sage überhaupt nicht, dass das auf 50, 60, 70% dieser Kundschaft zutrifft, dass ein Nachhaltigkeitsfonds explizit der Fight for Green das Richtige für sie ist. Ich sage aber, geht offen in solche Gespräche rein. Denn in der jüngeren Generation ist es deutlich mehr vertreten als in älteren Generationen. Jede Studie zu dem Thema zeigt das. Eine jüngere Generation interessiert sich nicht nur immer mehr für das Thema, sondern auch und vor allem, und das ist das Entscheidende, sie erwirbt die entsprechenden Produkte. Und ihr als Berater habt euch erstmal vor dem Kunden heutzutage oftmals zu rechtfertigen, wofür braucht es noch Beratung? Ihr habt euch dafür zu rechtfertigen, wofür braucht es aktives Fondsmanagement? Gerade wenn der Kunde sich in der Vergangenheit 2, 3 Podcasts zu dem Thema angehört hat, liebe Grüße an Verstärkung und vielleicht auch das ein oder andere YouTube-Video und jetzt weiß er eigentlich doch viel besser als der Makler, als der Berater Bescheid, wie der Hase läuft. Und wenn dem so ist, dann meine Güte, versucht dieses Klientel anders anzusprechen. Warum es ein Mehrwert sein kann, auch einen aktiven Fonds bei Nachhaltigkeitsthemen zu haben, wo ein Fonds wirklich auch die Aktien hält. Und dadurch eine Stimmgewalt erzeugen kann. Ich glaube, das ist heute schon ganz gut rübergekommen und ich muss es, glaube ich, auch nicht nochmal wiedergeben. Das sind so gerade, glaube ich, die Punkte, wie wir versuchen, das Thema anzugehen. Und ich spiele hier gerne auch den Ball wieder zurück an das Team von Verstärkung, an die Hauptzentrale. Wie löst ihr denn das? Weil ich habe ja vor allem Kontakt mit den Vermittlern. Wie macht ihr das denn beim Endkunden?
Ist meistens das Thema Nachhaltigkeit. Ich habe eine Menge Kunden, die kommen und die wollen nachhaltige ETFs. Also gerade ETFs ja in aller Munde und immer noch so das Lieblingsprodukt, weil günstige Kosten und so. Und dann steige ich eigentlich ein, dass ich es wichtig finde zu fragen, wie wichtig ist dir denn jetzt wirklich die Nachhaltigkeit? Weil so ein nachhaltiger ETF schließt vielleicht die schlimmsten Sünder aus. Aber ich nehme immer das Beispiel so den MSCI World, 1500 Unternehmen. Und dann machen wir jetzt ESG, dann fallen da so 50 raus. Aber von den 1450, die nur drin sind, sind da auch eine Menge Unternehmen drin, die du jetzt persönlich, wenn du sie dir anschaust, immer noch auf den ersten Blick sagen würdest, nee, auf keinen Fall nachhaltig. Und dass quasi in dem Kontext ein aktiv gemanagter Fonds das einfach ganz anders abbilden kann. Eben weil man je nach Asset Allocation, je nach Struktur und je nachdem, wie ich auswähle, mir ja auch die Unternehmen genau anschaue. Und nicht sage, die sind in einem Index und dann sind die drin, sondern die sind in einem Index und dann schaue ich sie mir genau an und prüfe nochmal auf Herz und Nieren. Wenn man das Beispiel, dass dann so eine Horde Mitarbeiter einfällt und das ein Unternehmen erstmal auf Herz und Nieren prüft und wie waren die Zahlen der Vergangenheit und ist das alles plausibel? Und wichtig ist doch aber eigentlich der Blick in die Zukunft. Also ich kann sagen, wie es Deka ja so gerne macht, so wenn ich diesen Fonds vor 10 Jahren aufgelegt hätte, hätte ich diese Rendite gemacht. Ich habe ihn aber erst letztes Jahr aufgelegt. So, da denke ich mir, das kann ich auch. Also mir angucken, wer in der Vergangenheit erfolgreich war und sagen, hey, das super Fonds musst du investieren. Aber die Krux ist doch eigentlich zu sagen, wie geht es eigentlich in Zukunft weiter? So, dass jetzt ein indisches Telekommunikationsunternehmen die letzten 10 Jahre super war, heißt nicht, dass sie auch die nächsten 10 Jahre super sein werden. In dem ETF hänge ich aber drin. Und ein aktives Fondsmanagement guckt sich das halt an und sagt, die Rahmenbedingungen ändern sich, es gibt andere Technologien, wie auch immer, das wird nichts. So, da ist ja immer Nokia das beste Beispiel. So in den 2000ern hat doch keiner gedacht, dass man an Nokia vorbeikommt. So und schwuppsiwupp, 2 Jahre später waren sie weg. So, das hat halt ein Fondsmanagement kommen sehen. Ein ETF würde das halt einfach weiter mitnehmen.
Und da jetzt mal wirklich ein Plädoyer für, weil das, was Helene gerade gesagt habe, das kann ich nur, also das kann jeder da draußen sich irgendwie nochmal aufschreiben, nochmal kurz zurückspulen und nochmal, ah, okay, das. Das müsste man jetzt eigentlich nochmal reinschneiden und nochmal angesagt bekommen. Weil,
ja, weil vielleicht,
mal sehen. Das ist unfassbar wichtig. In der Vergangenheit, richtig, irgendwie das zusammenzuschustern, da wären wir alle Millionäre gewesen. Es geht darum, die richtigen Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Und jetzt sind wir an einem Punkt, da werde ich dann wirklich laut, da habe ich dann auch kein Verständnis für mein Gegenüber, da bin ich dann ganz klar, ich sage nein. So. Und zwar, wenn mir jemand sagt, tatsächlich Hauptfleisch, glauben Sie mir, das ganze Thema war ein Trend, es ist ein Trend und der Trend ist jetzt vorbei. Dann kann ich sagen, Herr XYZ, nein. Ist es nicht. Und wissen Sie auch, warum es nicht so ist? Weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir zwar den ganzen Wissenschaftlern da draußen, die es da so gibt, es gibt keinen wissenschaftlichen Konsens, doch, den gibt es. Doch, den gibt es, aber diesen wissenschaftlichen Konsens, den können Sie eine Zeit lang von mir aus ignorieren, den können Sie dann auch irgendwann versuchen zu bekämpfen, aber irgendwann ist der Punkt, da müssen wir es einsehen. Und deswegen ist das kein Trend, das sind keine geschlossenen Containerfonds, das hier ist nicht irgendwie ein, was weiß ich, geartetes Produkt, was man noch nie irgendwo gehört hat. Das ist eine Entwicklung, eine Klimaentwicklung, der wir uns einfach gegenüber konfrontiert sehen. Und es ist eine Notwendigkeit, dass die Finanzmärkte als die Weichensteller für Zahlungsströme ihren Beitrag dafür leisten, dass wir diese Kuh vom Eis bekommen. Und verdammt nochmal, wir kriegen das doch wohl hin. Also es ist doch nicht so, dass wir mit Vollgas auf eine Wand zu fahren und nicht irgendwie wissen mehr, wo das Bremspedal ist. Und Entschuldigung, liebe Beraterinnen und Berater, darf ich Sie auch in die Verantwortung nehmen? Vermögen bedeutet vom Wort her, ich vermag etwas zu bewegen. Und das kann doch jeder von uns. Ich sehe hier niemand von uns tatsächlich gerade irgendeinen Brunnen in Afrika ausschütten. Und das müssen wir auch nicht. Aber wir haben eine Verantwortung für die Gelder unserer Kunden, für die Erde, die wir da auch irgendwo unseren Enkeln, unseren Kindern, unseren Kindeskindern irgendwie überreichen wollen. Ja, dann tut auch was in die Richtung.
Schön.
Ja, und so komme ich meistens dann schon in aktive Fonds, ehrlich gesagt. Also die meisten, die kommen und sagen, ich hätte gerne einen ETF, vielleicht ein bisschen nachhaltig, die landen am Ende mindestens immer auch in aktiv gemanagten Fonds und manchmal sogar ausschließlich. Also es ist halt immer die Kostendiskussion. So, aber auch in der Rendite gibt es halt einfach viele aktiv gemanagte Fonds, die das dann noch schlagen. Ja, ja. Am Ende ist es die Frage, sind dir jetzt die Kosten wichtiger oder ist dir der Impact wichtiger? So, weil dann diese Diskussion, nachhaltige Fonds machen eine schlechtere Rendite. So, das war die frühere Diskussion, die haben wir widerlegt, so ist nicht so. Dann kommt jetzt, ja, die Kosten, aber ein aktiver Fonds ist teurer als ein ETF. Ja, ist richtig. Aber vorher das Rendite-Thema hast du nicht gelten lassen. Wieso jetzt du lässt ein Kostenthema gelten? Das ist immer das, was ich nicht verstehe, wo ich denke so, hä? Also zu sagen, Rendite ist höher, ja, das ist egal. Aber die Kosten sind jetzt, also,
das ist das deutsche Denken,
ne? Quasi das gleiche Ende quasi. Ja. Also, und dann lande ich mindestens immer auch nachhaltig aktiv gemanagten Fonds, weil es einfach das Einzige ist, was irgendwie Sinn macht. Und am Ende ist es doch dann auch kein Kostenthema. Also wenn jetzt jemand kommt, der sagt, ich möchte ein bisschen Nachhaltigkeit, ja gut, dann kriegt ihr halt einen nachhaltigen ETF. Da sind wir bei der halben Roulade. Das ist dann immer noch besser als gar nicht, als konventionell, finde ich. Aber so richtig stringent finde ich es auch nicht durchdacht. Kann da aber durchaus
mitleben. Und du kannst da sogar mit dem Renditeaspekt kommen. Wie gesagt, es geht darum, einen Blick mal in die Zukunft zu werfen. Wir können jetzt verschiedenste Szenarien uns basteln. Was wir aber wissen ist, der Klimawandel kommt, ob wir wollen oder nicht. Das heißt, es gibt eine Notwendigkeit, etwas zu tun. Ob wir jetzt den Finanzmarkt damit reinnehmen, das sei jetzt mal noch gar nicht gesagt, aber wir müssen etwas tun. Das aktuell sich als am effizientesten herausstellende Mittel von Europa verwendet, Chinesen etc. pp. Haben es auch schon adaptiert, ist der ETS 1, ETS 2, also dieser Emissionshandelssystem. Und wenn wir uns das anschauen, dann muss uns doch klar sein, dass ein CO2-Preis zum Ende dieses Jahrzehnts nach oben hin nicht mehr gedeckelt sein wird. Es wird irgendwann dazu kommen, dass diese Deckelung nicht mehr stattfindet, weil wir als Menschen einfach mehr tun müssen, weil wir in der Vergangenheit mehr verschlafen haben. Und wenn das passiert, lieber Kunde, in welchen Unternehmen möchtest du dann investiert sein? In den Unternehmen mit dem Geschäftsmodell, was extrem viel CO2-Emissionen weiterhin ausstößt, entsprechend auch viel Kosten hat und das auf die Erträge sich wiederum auch auswirkt? Oder das Unternehmen, was sich bestimmte Fragen schon vor einigen Jahren gestellt hat, angegangen ist, das Geschäftsmodell transformiert hat und von der Entscheidung, die politisch kommen wird, weil es dazu keine Alternative eigentlich gibt, wenn wir daran glauben, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt. Das sind doch dann die Unternehmen.
Und da brauchen wir dann aber auch die politischen Rahmenbedingungen, weil die sind, finde ich, in unserem Land vielfach noch daneben. Also ich meine, warum schwächelt unsere deutsche Autoindustrie so? Ja, weil sie die ganzen Pläne für E-Autos in der Schublade hatten, aber gedacht haben, solange ich den Benziner und Diesel abgreifen kann, solange hole ich es nicht raus, weil da kannibalisiere ich ja meinen eigenen Markt. So, aber andere Länder das halt einfach gesehen haben. So, die Chinesen haben gesehen, dass sie uns nicht schlagen werden können in Verbrennern. Also haben sie es gar nicht probiert, sind direkt in die E-Autos gegangen.
Aber Helene, da bin ich zuversichtlich. Da bin ich zuversichtlich. Das lasse ich mir auch nicht nehmen, weil ich glaube einfach, Schopenhauer war das, in diesem Begriff dieser schöpferischen Zerstörung, den entwickelst du nicht in einer Phase, in der du in einer Komfortzone bist, in der du gesättigt bist, in der es dir gut geht. Und meine Gott, wir haben jetzt 16 Jahre lang Mutti gehabt. Dann hatten wir einen Scholz, der jetzt auch nicht für das wir bringen die Menschen raus aus der Komfortzone bekannt war. Uns ging es lange Zeit gut. Warum sollten wir an unserem Status quo was ändern? Dass das mit dazu gehört, muss ich niemandem erzählen. Aber warum sollten wir was dran ändern? Jetzt drückt langsam ein Schuh. Jetzt bekommen wir langsam Probleme. Und wir müssen uns verdammt mal zusammenreißen, dass wir auch ein gewisses Wohlstandsniveau vielleicht auch in Zukunft halten müssen. Halten können. Und dafür braucht es einfach dieses nicht in tradierten Mustern, nicht in Silos denken. Und das passiert, glaube ich, jetzt so langsam wieder aufs Neue in Deutschland. Und da habe ich die ganz große Hoffnung, beispielsweise auch in einer Autoindustrie, dass das Know-how, was dort gebündelt ist, einfach auch mal beginnt, nicht mehr in diesen siloartigen Strukturen zu denken und es schafft, die eigenen Geschäftsmodelle zukunftsfähig aufzustellen.
Ey, total, ne? Dass sie das können, davon bin ich überzeugt. Es wird aber gar nicht nötig, das zu tun, weil der Schuh vielleicht ein bisschen drückt und dann wird er halt weitergemacht, so dass er nicht mehr drückt. Also ich glaube, dass eben, wie du es gesagt hast, der Schuh muss drücken, damit man was ändert. Aber wir tun jetzt wieder alles dafür, dass der Schuh nicht mehr drückt. So, wir kippen das Verbrennerverbot. Die können das auf jeden Fall, haben die Kompetenz. Davon bin ich überzeugt.
Geht aber irgendwann nicht mehr. Irgendwann geht es nicht mehr.
Zulasten der Allgemeinheit. Ich habe, da mag ich wieder Maya Göpel zitieren, wir haben es echt geschafft, Gewinne zu privatisieren und Verluste zu sozialisieren. So, ich finde, Corona ist doch da das beste Beispiel. Ja, BMW schüttet Milliarden Dividenden aus und danach melden sie Kurzarbeit an. So, und sagt, uns geht so schlecht, die Auftragslage ist mies. Und das, finde ich, ist halt ein echtes Problem, in dem sich gerade vor allem ja große Unternehmen, bei den Kleinen ist es ja, also die haben ja die Möglichkeiten gar nicht, sich da zurückzulegen und zu sagen, in guten Zeiten alles für die Shareholder, ja, wir haben hier Dividenden ohne Ende, und in schlechten Zeiten zu sagen, ach, uns geht's so schlecht, wir müssen leider Mitarbeiter entlassen, tülülü, so, wer rettet uns denn jetzt? Also dieses Wissen, immer wieder gerettet zu werden, das ist, glaube ich, ein, ja, den Schuh immer wieder komfortabler zu machen, und dann machen wir wieder alles dafür und glauben, dass sich da nachhaltig was verändert. Und das wird es nicht tun. Das muss halt drücken und das muss wehtun.
Das ist ein spannender Gedanke. Also es wird, glaube ich, nicht darüber gehen, meine persönliche Meinung, dass wir sowohl Verluste als auch Gewinne sozialistisch auf alle verteilen. Ich glaube tatsächlich, es ist im Umkehrschluss so, dass im Kapitalismus sowohl Gewinne als auch Verluste privatisiert werden müssen. Ich glaube, meine persönliche Meinung ist da, dass ja, klar, die Internalisierung externer Effekte in einem Maße einfach stattfinden muss, das auch eben adäquat ist. Ich glaube auch nicht, dass der Kapitalismus der Weisheit zwingend letzter Schluss sein muss. Mir fehlt aber ehrlicherweise als jemand mit Eltern, die noch auf die Straßen gegangen sind gegen ein sozialistisches System, die geistige Flexibilität, mir ein alternatives System zu diesem hier vorzustellen.
Also nee, ich will es auch nicht sozialisieren. Egal was passiert, sowohl Gewinne als auch Verluste, entweder privatisiert oder sozialisiert werden. Wenn es mir schlecht geht, lagere ich das auf die Allgemeinheit und auf den Staat aus. Und wenn es mir gut geht, dann geht es mir und meinen Aktionären gut. Also das führt ja zu dieser immer größer werdenden Schere und auch zu dieser immer größer werdenden Unmut in der Bevölkerung. So, Corona, finde ich, diese Corona-Hilfen haben das ganz, ganz deutlich gemacht. Welchen großen Unternehmen ist auf einmal, nachdem sie Riesengewinne ausgeschüttet haben, auf einmal ganz, ganz schlecht ging und die ganz, ganz doll stark gerettet werden mussten? Also da denke ich mir halt auch, nee, also ich als kleines Unternehmen, als Unternehmerin, habe natürlich meine Rücklagen. Die gebe ich doch nicht aus für einen fetten Urlaub, um dann zu sagen, ah, sorry, jetzt kann ich meine Steuern leider nicht zahlen. So, da sagt das Finanzamt auch, sag mal, geht's dir doch gut? Und bei großen Unternehmen sagen wir, nee, total gut, weil Arbeitsplätze, ja klar, nee, dann müssen wir das so machen. Dann enden wir doch damit, dass wir feststellen, dass wir noch stundenlang weiter darüber diskutieren könnten und philosophieren, was ich denn da so tun muss. Aber dass es auf jeden Fall die Leute braucht, wie ihr, die anfangen und die ersten Schritte gehen und sagen, das ist uns wichtig, das ist unsere vielleicht noch Nische, hoffentlich bald nicht mehr Nische. Und da geht's los. So, noch einen kleinen Werbeblock. Wo findet man euch denn?
Also finden tut ihr uns bei all den ansprechbaren und vorzeigbaren Ansprechpartnern, nennen wir sie mal einfach so, die es da draußen so gibt. Das kann eine Helene sein, das können andere von Verwendo sein. Das können auch ganz andere Beraterinnen und Berater sein, die tatsächlich auf die jeweiligen Depotbanken Zugriff haben und sagen, Mensch, nachhaltige Fonds, das ist doch eine nette Sache, wenn die Rendite bringen, umso besser. Bei den ganz, ganz klassischen Trade Republics und Scalables dieser Welt sind wir nicht verfügbar. Allein schon deswegen, weil wir eben ein aktiv gemanagter Fonds sind. Warum wir das sein wollen, das hatten wir heute, glaube ich, auch schon zur Genüge ausgeführt. Und sind genau deswegen angehalten, dass wir eben Berater haben, die sich als Überzeugungstäter herausstellen, wie es zum Beispiel Helene ist, und ihren Kunden da uns mit auf die Watchlist nehmen.
Danke, dass du da warst. Das war ein sehr spannendes Gespräch.
Ja, danke schön. Das war ein sehr informatives Gespräch.
Das war schön. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, absolut.
Einmal vielen Dank, lieber Florian. Grüße weiter in den Hamburger Westen.
Vielen Dank, Florian.
Dankeschön. Ja, tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.